Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit den Briefen an die Philippa und Kolosser und entdecken Christus als den, der Himmel und Erde vereint. Anhand von Paulus' Wirken sehen wir, wie Glaube, Hoffnung und Auftrag die Gemeinde damals wie heute prägen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ja, herzlich willkommen hier aus Bogenhofen zum Bibelgespräch. Wir beginnen ein neues Quartal und damit auch ein neues Thema. Und vor uns liegt ja auch ein neues Kalenderjahr. Wir werden uns in diesem Quartal beschäftigen mit den zwei Briefen, die Paulus geschrieben hat, Philippa und Kolosser. Hier mit mir in der Runde ist die Carmen, der Wilhelm und der Heinz. Ich selber bin der Thomas. Und bevor wir miteinander das Wort Gottes studieren, wollen wir die Augen schließen und miteinander beten. Allmächtiger Gott, wir kommen zu dir und bitten dich, dass du uns jetzt hilfst beim Studium deines Wortes. Vor uns liegt ein Quartal, wir werden einiges entdecken dürfen, was du uns offenbart hast, durch das, was Paulus uns hier mitteilt, in diesen Briefen in Philippa und Kolosser. Hilf uns heute, Herr, wenn wir einsteigen, wenn wir uns mit Paulus beschäftigen, wenn wir den Anfang der Briefe lesen, dass wir das mitnehmen können, was uns hilft im Glauben, was unseren Glauben stärkt. Hab Dank dafür, Herr. Amen.
Amen. Amen.
Gut, jetzt habe ich gleich die erste Frage an euch. Wenn ihr so an Paulus denkt, wir werden uns jetzt quasi mit zwei Briefen von ihm beschäftigen, was fällt euch da so über Paulus ein? Was begeistert euch, was fasziniert euch, was denkt ihr so, wenn ihr diesen Namen hört?
Das Erste, was mir einfällt, ist, er ist einfach mit Herzblut dabei. Also er ist von etwas überzeugt und er macht keine halben Sachen.
Ja.
Ich finde, er ist ein Radikaler. Im wahrsten Sinn des Wortes, im besten Sinn des Wortes.
Nicht.
Der Paulus geht allen Sachen sehr auf den Grund. Er diskutiert, seine Briefe sind im Grunde genommen eine Diskussion, die er durchführt und der Partner ist imaginär. Und ja, also seine Art auch zu überlegen, er hält viel auch über das jüdische Denken. Er ist durch und durch Jude in seiner Art von Argumentation. Aber ein Jude, der eben in Christus seine Erlösung gefunden hat.
Ja, ja, die Geschichte kennen wir ja, ne? Seine Bekehrung wird uns in der Apostelgeschichte erzählt. Ja,
ja, ist auch irgendwie interessant, dass es gar kein Baby-Paulus oder Kleinkind-Paulus gibt, denn da hieß er noch Saulus. Also im Grunde hat er seine Identität, seine alte Identität aufgegeben. Und wenn wir Paulus hören, also für mich ist Paulus ein Positivbeispiel der Bibel, während Saulus ein Negativbeispiel der Bibel ist. Und diese Identität hat Paulus für mich.
Also auch eine Wandlung in seinem Leben. Ja, dankeschön, dankeschön. Wir haben ja tatsächlich einiges in der Apostelgeschichte, aber interessant ist, dass die Lektion jetzt gar nicht mit der Apostelgeschichte so ausführlich beginnt, dass wir den Paulus noch kennenlernen. Und doch haben wir etwas in seinen Briefen. Ein paar Informationen, die wir da finden. Er hat ja auch viele Reisen unternommen, Missionsreisen, um gerade auch viele Menschen zu erreichen, vor allem eben auch die Heiden und ihnen das Evangelium zu bringen. Einen Abschnitt finden wir im 2. Korintherbrief. Lasst uns mal lesen, 2. Korinther Kapitel 11, Vers 23 bis 29. Hier gibt er uns so einen kleinen Einblick in das, was er so erlebt hat. Vielleicht ist nicht gleich jeden Tag, aber es sind schon ganz spannende Sachen, die er hier auflistet. 2. Korinther Kapitel 11, Abvers 23 bis 29. Wilhelm, könntest du uns das mal lesen?
Gerne. Sie sind Diener Christi. Ich rede töricht. Ich bin's weit mehr. Ich habe mehr gearbeitet. Ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. In Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, und die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht?
Dankeschön. Was erfahren wir denn hier so über Paulus?
Also es ist natürlich jetzt ein Kondensat aller Negativen im Größten, aber es ist schon geballt. Also wenn man Paulus sonst nicht kennen würde und nur das liest, was für ein armer Mann, also wie vom Schicksal gebeutelt und ja, fast wie so ein Abenteurer.
Das ist schon die Frage, wie hat er das überhaupt überlebt? Ne? Ja. So oft geschlagen zu werden und all die Unfälle, die er berichtet. Ja.
Naja, der Vergleich ist ja mit anderen Leuten hier. Wenn man vorher anschaut, Vers 20, 21, 22, diskutiert er offensichtlich für die Gemeinde Korinth in einer Auseinandersetzung mit anderen Judenchristen. Also er hat da ein Problem, nicht? Er sagt, sie sind Hebräer, ich auch, sie sind Israeliten, ich auch, Abraham Same, ich auch, und dann aber Diener Christi. Also das ist jetzt eben die Frage, sind das auch Judenchristen, die aber irgendwelche Sonderansichten gehabt haben und die Korinther da durcheinander gebracht haben? Und er trumpft jetzt auf und sagt, Leute, sie sollen mal ihren Rücken zeigen.
Okay.
Lasst uns den Vergleich machen. Ich zeige euch meinen Rücken, sollen Sie auch Ihren Rücken zeigen. Nicht? Das Prinzip ist nicht, wer Christi Wort verkündigt, der muss Verfolgung leiden. Nicht?
Okay. Heißt das jetzt, ich drehe das jetzt gleich mal um und frage mal nach. Ja? Also das heißt, je mehr Verfolgung du zeigen kannst, je gläubiger bist du?
Das ist seine Argumentation hier, die natürlich auch missbraucht werden kann. Aber das ist seine Argumentation hier.
Okay. Interessant.
Zumindest steht es hier, hier geht es ja um Diener Christi. Also er sagt immer, ich auch, wie du gesagt hast. Und da sagt er, nee, hier bin ich nicht ich auch, sondern hier bin ich es mehr. Diener heißt für mich Arbeiter. Also er sagt nicht, ich bin gläubiger als ihr, aber er sagt, ich habe mehr für Christus gearbeitet als ihr. Und ich denke, da hat er vermutlich sogar recht.
Sicher, ja. Bei dem, was er durchgemacht hat, Wahnsinn. Schauen wir uns da mal ein Beispiel an. Wir finden das ja gleich auch im Zusammenhang mit einem Brief. Es geht ja quasi in diesem Quartal um Philippa und Kolosser. Und es wird uns ja in Apostelgeschichte berichtet, wie die Gemeinde Philippi entstanden ist. Also gehen wir mal in Apostelgeschichte Kapitel 16 und schauen uns das mal genauer an. Wie entsteht diese Gemeinde dort in Philippi? Apostelgeschichte Kapitel 16. Vielleicht fassen wir es kurz zusammen. Wie kommen Sie denn überhaupt dazu, jetzt nach Philippi zu gehen?
Ja, das ist der makedonische Ruf.
Ja.
Nicht? Das heißt, herüber und hilf uns.
Genau. Sie versuchen das am Anfang irgendwie, ja, weil Sie sind auf Ihrer zweiten Missionsreise. Wer ist denn da eigentlich unterwegs? Wir haben Paulus.
Und Silas.
Silas.
Timotheus und
Lukas. Timotheus ist auch noch mit dabei. Der wird uns hier in Vers 1 gleich mit erwähnt. Den hat Paulus auch noch schneiden lassen, ja. Schreibt ja auch später noch Brief an ihn. Und wir haben wahrscheinlich auch den Lukas noch mit dabei, der dann hier auch in der Bioform berichtet, ja. Okay. Das heißt, es ist eine größere Gruppe. Die versuchen tatsächlich auf ihrer zweiten Missionsreise was zu erreichen und es gelingt nicht. Und jetzt hat Paulus eine Vision und der Ruf ist da, komm herüber nach Mazedonien, komm herüber quasi nach Europa.
Und vor allem vorher, also es sind ja zwei Teile, zunächst wird ihnen ja vom Geist verwehrt, weiter nach Kleinasien zu ziehen.
Ja.
Also ich finde, das ist eine interessante Parallele zu uns heute. Manchmal möchten wir nur Teil 2 haben, wo uns eine Tür geöffnet wird. Aber das vorher... Ohne sie, wir wissen, dass sich eine andere Tür öffnet, erstmal eine Tür geschlossen wird. Damit möchten wir uns manchmal nicht so ganz anfreunden.
Ja, spannend. Und jetzt kommen wir hier in Vers 11 dann dazu, dass sie sich auf den Weg machen. Sie beschreiben die Details und landen in Vers 12 jetzt in Philippi. Und dort, sonst war ja seine Strategie immer, in eine Synagoge zu gehen, aber in Philippi findet er keine Synagoge. Obwohl Philippi eine große, bekannte römische Stadt war, mit vielen Privilegien. Da gibt es in der Lektion mehr Details dazu. Aber bleiben wir mal hier in der Bibel jetzt. Da schauen wir und da sehen wir, okay, seine Strategie ist, er weiß, wenn keine Synagoge da ist, weil nicht genügend Juden in der Stadt sind, geht er zum Fluss. Unter dem Fluss hat er eine Begegnung mit einer Gruppe, die sich tatsächlich am Sabbat dort versammelt hat, um diesen Sabbat dort zu halten. Und da treffen sie in Vers 14 gleich auf Lydia, eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Und es erweist sich gleich, dass diese Frau sehr gastfreundlich ist und sie aufnimmt. Ja, sie sogar nötigt, heißt es hier. Und so wächst tatsächlich diese Gemeinde. Es beginnt hier gleich mit einer Frau, mit der Lydia. Dann haben wir ab Vers 16 die Magd. Und dann kommen schon die Probleme. Was sind denn hier die Probleme?
Na, es geht ums Geld, nicht? Also die Magd hat offensichtlich mit ihrer Wahrsagerei den Leuten, denen sie gehört hat, unter Magd müssen wir also verstehen, Sklavin.
Ja.
Die hat also jemandem gehört und der hat da Geld eingenommen durch ihr Wahrsagen. Und Paulus hat ihr diesen Wahrsagegeist genommen. Hm. Und das war jetzt so eine Art Schadenersatzklage, die dann gekommen ist.
Ja. Ja. Paulus ist dann schuld daran. Ja? Sie bringt kein Geld mehr ein. Und fangen natürlich an, sie dann gleich nicht nur zu verurteilen, sondern auch zu schlagen, heißt es hier in Vers 22. Und als Paulus das geschrieben hat, was wir gerade im Korintherbrief gelesen haben, hat er wahrscheinlich auch daran gedacht hier, ja. Und dann tatsächlich ab ins Gefängnis, sogar die Füße noch in den Stock gelegt, eine Folter. Es ging ihm wirklich nicht gut. Was wird uns noch berichtet hier? Wie sind Paulus und Silas mit der Situation umgegangen? Vers 25, willst du uns das mal lesen?
Ja, genau. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und die Gefangenen hörten sie.
Ja, und dann Vers 26.
Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und zugleich öffneten sich alle Türen, und von allen fielen die Fesseln ab.
Dankeschön. Wenn man die Geschichte so liest, da drängt sich doch die Frage auf, wie kann das sein? Ja, geschlagen, hat Schmerzen, Füße noch in Stock geklemmt, das ist noch schmerzhafter. Und sie fangen trotzdem an zu beten und auch sogar noch zu singen, Gott zu loben und zu preisen. Wie ist sowas möglich?
Ja, ich glaube nicht, dass das von menschlicher Seite möglich ist. Das ist einfach, ich glaube, wenn man erfüllt ist, wenn man überzeugt ist von dem, dass Gott bei einem ist, dann befreit das. Und hier ist es halt einfach sehr plakativ, weil es so ein Gegensatz ist zu, wie man erwarten würde, dass man sich verhält in so einer Situation.
Ja, ganz einfach, das ist schwer vorstellbar. In Realität, das ist sehr schwer vorstellbar. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, das wäre ich, dann wird mir das wahrscheinlich nicht so einfallen wie dem Paulus und dem Silas, das muss ich ganz offen sagen. Eine tolle Geschichte, aber ob wir so reagieren dann im Ernstfall?
Es ist gut, dass wir die Geschichte kennen, weil selbst wenn wir vielleicht selbst nicht auf die Idee kämen, könnten wir uns vielleicht daran erinnern. Es gab ja im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Nachahmer, gerade unter den Täufern auch, die denselben Geist unter Beweis gestellt haben. Aber ich maß mir nicht, ohne in der Situation gewesen zu sein, nicht an, zu sagen, wie sie das gemacht haben.
Ich glaube schon, also man kann schon aus Angst singen. Ich glaube, vielleicht hat das schon wer erlebt. Also ich weiß, dass das beruhigend ist, dass man sich selbst oder wenn man mit Kindern, also ich habe mal Kinder unterrichtet beim Skifahren und der ist oben an der Kante gestanden und hat dort gesungen. Aber es war einfach ein Stressabbau. Ja? Aber ich glaube, es gibt unterschiedliche Voraussetzungen, warum man lobt in dem Fall. Aber ich denke nicht, dass es hier Angst war, die sie angetrieben hat.
Muss nicht unbedingt sein. Ich meine, der Punkt ist ja gerade in so einer Situation, man tendiert eher dazu, auf das Negative zu schauen. Und man hätte allen Grund zu murren und zu klagen. Und sie treffen hier bewusst diese Entscheidung, nicht zu murren und zu klagen, sondern Gott zu loben und zu preisen. Das war auch die Erfahrung von Paulus. Ja. Sie wissen genau, dass wenn sie jetzt im Werk Gottes stehen, hat der Herr nicht versprochen, dass alles gerade ist und dass alles sauber ist und dass alles gut geht, sondern du hattest das auch schon angesprochen, Heinz, ja, dass die wirklich gottesfürchtig leben wollen, die müssen mit Verfolgung rechnen. Und das bleibt nicht aus. Und das ist das, was er hier erlebt.
Kriegen Anfechtungen, ja.
Ja, die Anfechtungen. Und sie schaffen es trotzdem auch, in dieser Situation so ein Stück darüber zu stehen, weil sie eine Entscheidung treffen, ja. Gott zu loben und Gott zu preisen. Und Gott vollbringt das Wunder. Das hatten sie auch öfters erleben dürfen. Das wird uns auch in der Apostelgeschichte öfters berichtet, dass selbst ein Gefängnis das Evangelium nicht festhalten kann. Und dass sogar Gott auch ein Gefängnis benutzen kann, wie diese Situation hier, um Menschen in seine Gemeinde hineinzuführen. Wie geht denn die Geschichte weiter? Wer will sie erzählen?
Naja, der Kerkermeister, von dem hier die Rede ist, der glaubt, er hat seine Pflicht getan. Und mitten in der Nacht kommt dann dieses Erdbeben und plötzlich fallen die Ketten aller Gefangenen. Das ist ja auch ein interessantes Detail in dieser Geschichte. Nicht? Man könnte sagen, okay, die Ketten von Paulus und Silas fallen, weil die ja um des Glaubens willen und völlig ungerechterweise da eingesperrt werden. Das ist klar. Aber es fallen die Ketten aller Gefangenen. Und wie es der Paulus dann schafft, dass sie aber trotzdem alle da bleiben. Liebe Freunde, das ist mir ein Rätsel.
Ja, das stimmt auch.
Und dann kommt der Kerkermeister, und das sind halt die radikalen Geschichten in der Römerzeit. Und er denkt, wenn ihm die alle abhanden gekommen sind, jetzt weil alles offen ist, dann bringt er sich lieber gleich um, weil die Römer machen es auch nicht anders. Und dann halten sie ihn halt auf. Nicht? Dann halten sie ihn auf, dass er das nicht macht. Ja. Und dann kommt es zu diesem berühmten Satz, wo er dann sagt, liebe Herren, was soll ich tun, dass ich selig werde?
Ja.
Und wo der Paulus dann antwortet, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn allen, die in seinem Haus waren.
Ja.
Und er lässt sich dann tatsächlich taufen, die Familie auch. Und damit darum muss ich sagen, wenn das so kurzfristig möglich ist, dann muss da vorher schon irgendwas durchgedrungen sein. Ja. Der Kerkermeister war kein unbeschriebenes Blatt. Ja. Da muss vorher schon irgendwas bei den Leuten im Gerede gewesen sein, dass er diese Frage überhaupt so stellt und so, das kommt ja nicht aus heiterem Himmel.
Naja.
Aber wir wissen natürlich nicht genau, was war. Aber das war eine vorbereitete Seele, offensichtlich.
Ja. Und dadurch wächst die Gemeinde. Ist eine interessante Gemeinde dort in Philippi, oder? Ich meine, diese Puppenhändlerin, aus Thyatira ursprünglich kommend, eine geschäftstüchtige Frau quasi, die sie einlädt, bei ihm zu wohnen, aber sie kommen ins Gefängnis, müssen dort für eine gewisse Zeit sein. Dann der Kerkermeister, der ist quasi auch dort in der Gemeinde. Ich schätze auch mal die Magd, diese Sklavin, wird vielleicht dann auch Gemeindeglied gewesen sein und noch ein paar andere. Das ist die Gemeinde Philippi, die der Paulus dort gegründet hat.
Und interessant auch jetzt, weil du es vorhin erwähnt hast, die Geschichte jetzt, Lukas und Timotheus, was war mit denen?
Ah ja, okay. Ja,
die kommen jetzt. Die? Also irgendwie sind die nicht erfasst worden, waren nicht im Gefängnis, steht ja nichts da.
Ja.
Also das muss sie ganz schön gebeutelt haben, alle miteinander.
Ja. Dankeschön. Das ist quasi diese Geschichte. Finden wir auch irgendwo vielleicht eine Apostelgeschichte, weil es geht ja jetzt in diesem Quartal nicht nur um den Brief an die Philipper, sondern auch an den Brief an die Kolosser. Ja? Finden wir irgendwo in der Apostelgeschichte, dass Paulus Kolossee besucht und vielleicht diese Gemeinde irgendwie gründet?
Weiß ich nicht, mir ist noch nie aufgefallen, ich glaube nicht. Ne?
Ist nicht der Fall.
Ich habe auch mal auf der Karte hinten geguckt, und weil dort die Missionsreisen häufig eingezeichnet sind in Bibeln, und da findet sich die Stadt gar nicht.
Ist gar nicht seit eingezeichnet, aber die hat es natürlich gegeben, keine Frage. War nicht weit weg von Laodicea. Darauf finden wir auch dann im Kolosserbrief so als kleine Fußnote einen Hinweis, dass der Paulus einen Brief geschrieben hat an die Gemeinde in Laodicea.
Wo er auch nicht war,
genau. Ja. Also er hat auch Briefe geschrieben an Gemeinden, die er nicht gegründet hat oder die er nicht besucht hat. Und das ist tatsächlich der Stand, wenn es um Kolossea geht oder der Brief an die Kolosser geht. Diese Gemeinde hat er wahrscheinlich gar nicht selber besucht. Jetzt haben wir uns Philippi angeschaut, schauen wir uns noch ein bisschen Kolossea an. Was finden wir dort so? Da finden wir tatsächlich ein paar Hinweise in diesem Brief an Philemon. Ja, weil der Brief, den Paulus an Philemon schreibt, der passiert auch zeitgleich mit dem Brief an die Gemeinde in Kolossee. Und dort in Philemon könnten wir zum Beispiel mal in Vers 15 und 16 lesen, was ist denn hier der Anlass für diesen Brief an Philemon? Und was ist da quasi so der Kontext? Heinz, magst du mal lesen? Philemon, wir haben nur ein Kapitel dort, und Vers 15 und 16.
Okay. Also da geht es um diesen Onesimus, nicht? Diesen Sklaven, der da dem Paulus zugelaufen ist und den er zum Philemon zurückschickt. Und über den sagt Paulus, vielleicht aber ist er darum eine Zeit lang von dir gekommen, dass du ihn ewig wieder hättest. Und nun nicht mehr als einen Knecht, also Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen lieben Bruder, sonderlich mir, also dem Paulus, ein Bruder geworden, wie viel mehr aber dir, beides nach dem Fleisch und in dem Herrn.
Genau. Was ist mal so über die Geschichte, oder was habt ihr schon mal da gehört, dieser Onesimus, dieser Philemon, ein Sklave, der weggelaufen ist?
Ja, offensichtlich hat ja der Philemon den Paulus gekannt.
Ja.
Das ist der Brief an einen Bekannten, den er hier schreibt.
Ja.
Und wenn der Philemon den Paulus gekannt hat, dann ist es vielleicht auch nicht falsch anzunehmen, dass der Onesimus den Paulus gekannt hat.
Ja.
Wenn er dort im Haus des Philemon irgendwie eine Rolle gespielt hat. Und dann wiederum könnte das auch erklären, dass das Treffen zwischen Onesimus und Paulus gar nicht zufällig war.
Mhm.
Sondern der Onesimus womöglich den Paulus aufgesucht hat. Wie gesagt, das ist, sind jetzt nur Vermutungen.
Ja, ja.
Und dann erklärt sich auch, warum Paulus eben diesem Onesimus so ins Gewissen reden kann und ihn auffordern kann, zurückzukehren. Mhm. Was für mich sehr interessant ist an der Stelle ist, dass der Paulus hier offensichtlich nicht die soziale Revolution praktiziert. Mhm. Er schickt einen entlaufenen Sklaven zu seinem Herrn zurück. Mhm. Das passt ja in unser postmodernes Denken überhaupt nicht. Ja, da sind wir völlig überfordert mit sowas. Mhm. Und er sagt offensichtlich, es wäre besser, du würdest zurückgehen, würdest dem Philemon treu sein und er würde in dir nicht nur einen Sklaven sehen, sondern einen Bruder im Herrn. Das wäre eine ganz andere Geschichte, die sich dann entwickeln könnte.
Sicher, sicher, ja. Und er bittet natürlich auch für den Onesimus, dass nicht der Philemon an ihm praktiziert, wie es damals vielleicht sogar auch vom Gesetz her möglich wäre.
Genau.
Einem Sklaven dadurch was Leid zuzufügen. In Vers 10 haben wir so einen Hinweis, ja, wo dann quasi Paulus diese Bitte äußert, wo er dann sagt, ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus. Mhm. Natürlich hier nicht im biologischen Sinne, sondern tatsächlich eher im übertragenen Sinne, dass also Onesimus zum Glauben gewonnen hat. Ja. Das ist quasi dieser Hinweis hier. Und dieser Brief, den als Absender, schaut mal gleich am Anfang dort, Philemon, dieser Absender, ja Paulus, ein Gefangener Christi Jesu und Timotheus an Philemon. Ja, das heißt, die beiden, Paulus und Timotheus, schreiben also diesen Brief bewusst an diesen Philemon. Dieser Onesimus, der taucht tatsächlich jetzt auch wieder im Kolosserbrief auf. Schaut mal dort im Kolosserbrief Kapitel 4 und dort Vers 9. Kolosser Kapitel 4 und dort Vers 9. Wilhelm, kannst du das wieder lesen? Ja? Kolosser 4, Vers 9.
Mit ihm, ich denke, das ist der vorgenannte Tychikus,
ja.
Mit ihm sende ich Onesimus, den treuen und lieben Bruder, der einer der euren ist. Mhm. Alles, wie es hier steht, werden sie euch berichten.
Dankeschön. Also hier wird der Onesimus erwähnt. Und das legt natürlich jetzt den Schluss nahe, dass also Paulus diesen Brief, den wir gerade angefangen zu lesen, dieser Philemon-Brief, dass Paulus den quasi Onesimus gegeben hat. Und gleichzeitig war also auch dieser Tychikus da gewesen beim Paulus, um ihn zu besuchen. Und jetzt schickt quasi Paulus den Tychikus und diesen Onesimus wieder in die Gemeinde zurück nach Kolossee. Ja, so kam wahrscheinlich auch dieser Onesimus hier aus Kolossee und der Philemon dann auch. Der ist quasi
ich
dort
mich gefragt, tatsächlich, wie wir uns das vorstellen können. Onesimus und Philemon beide in Kolossee. Mhm. Gleichzeitig hat Paulus Onesimus in der Gefangenschaft gezeugt, das heißt, ihn dort zum Glauben geführt. Mhm. Das heißt, Onesimus muss Kontakt gehabt haben an einem Ort, wo Paulus Gefangener gewesen ist.
Ja. Ja.
Möglicherweise während seiner Flucht sogar von dem, von seinem Herrn. Also.
Ja. 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 Bleiben noch ein paar Fragen offen. Da kann man dann später mal noch genauer nachfragen, wie es war. Aber so sieht man von der Bibel her eine Verbindung, ja, zu diesem Kolosserbrief. Und dadurch merken wir auch, wenn ihr dann ganz am Anfang schaut vom Kolosserbrief, da können wir gleich Kapitel 1 noch anschauen und dort die ersten beiden Verse. Kannst du das uns lesen, Carmen?
Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes und Bruder Timotheus, an die Heiligen in Kolossee, die gläubigen Brüder in Christi. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater.
Mhm, Dankeschön. Also hier tatsächlich der Hinweis an die heiligen und treuen Brüder, sagt er hier. Ja. Steht bei euch auch treu?
Gläubig.
Gläubig, ja, dort das griechische Wort Pistis, ja. Aber sie sind auch heilig, er nennt sie auch heilig. Ja. Hagios und Pistos, die Adelphos quasi. An die schreibt er hier in Kolossee und grüßt sie quasi auch wieder. Absender ist Paulus und Timotheus, wieder die beiden. Ja. Und dadurch, dass wir quasi im Philemon-Brief schon von Onesimus gehört haben und da die Verbindung sehen jetzt hier zum Kolosserbrief, merken wir dadurch auch die Verbindung, dass also Paulus diesen Brief, den Kolosserbrief, aus der Gefangenschaft herausschreibt. Ja, also der Kolosserbrief und auch der Philipperbrief, der Philemon-Brief und dann auch der Epheserbrief, das sind also so Briefe, die Paulus aus der Gefangenschaft herausschreibt.
Vielleicht noch ein interessantes Detail, das kommt mir jetzt zweimal vor, bei Kolosser und auch beim Philemonbrief, dass so Paulus irgendwann einfügt, ich schreibe das jetzt mit meiner Hand.
Ja.
Also wo dann offensichtlich so ist, das sind ja Co-Autoren, dass wahrscheinlich der Timotheus so als Sekretär fungiert und manchmal der Paulus dann sagt, so schaut das aus, wenn ich selber schreibe. Nicht? Das ist so eine Handschrift. Nicht? Das macht er hier auch am Schluss.
Ja,
mein Gruß mit meiner des Paulus Hand.
Richtig, ja. Richtig,
er wechselt auch vom Plural in Singular. Also am Anfang des Kolosserbriefes ist wir und unser und so weiter. Und danach sind wir bei mich und mir und ich.
Ja, richtig. Ja. War ihm auch wichtig, ja, dass sie auch seine Buchstaben nochmal sehen. Ja. Ja, dass er das quasi auch mit seiner Unterschrift nochmal so ein Stück weit signiert quasi.
Seine großen Buchstaben.
Richtig, ja. Und dadurch sehen wir natürlich auch zeitlich alle ungefähr diese Briefe, so im Jahr 60 bis 62 werden die eingeschätzt, ja, nach Christus, diese Briefe, die Paulus hier geschrieben hat, so ungefähr in dieser Zeit. Ja. Okay, jetzt sind wir gerade schon beim Kolosserbrief, jetzt suchen wir doch da nochmal so ein kleines bisschen Details, woran wir quasi erkennen können, dass Paulus wirklich in Gefangenschaft ist. Schaut mal in Kolosser, dort in Kapitel 4, Vers 3 zum Beispiel. Magst du uns das lesen, Heinz? Da hätten wir Vers 3 und Vers 18 in Kapitel 4.
Ja. Also in Kapitel 4 kommt das mehrmals vor. Also 3 sagst du.
Ja.
Ja, also haltet an am Gebet, sagt er, wacht im Gebet mit Danksagung, betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür des Worts auftue, zu reden, das Geheimnis Christi. Um deswillen ich auch gebunden bin.
Genau, ja, gebunden oder gefesselt bin, ja. Da haben wir schon einen Hinweis drauf. Ja.
Und in Vers 18 eben diese Stelle von, wo ich schon erwähnt habe, mein Gruß mit meiner des Paulus Hand,
ja.
Gedenket meiner Bande,
ja.
Gnade sei mit euch.
Ja, meiner Bande oder die Fesseln, ja, die sind ja damit gemeint. Das heißt, die haben wir tatsächlich eindeutig den Hinweis. Ja. Er ist gerade in Gefangenschaft. Es wird natürlich dann auch spekuliert und den Theologen, das wird ja auch in der Lektion angedeutet, dass man vermutet eventuell Kolossee oder wo auch immer, aber Rom ist wahrscheinlicher. Da finden wir tatsächlich einen Hinweis dann eher im Philipperbrief. Ja, man geht ja davon aus, dass beide Briefe ungefähr zur selben Zeit geschrieben sind. Gehen wir nochmal zum Philipperbrief zurück, lesen dort mal in Kapitel 1, an wen er diesen Brief richtet. Dort Vers 1 und 2. Wilhelm, kannst du uns das wieder lesen?
Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, also Philipper 1, Verse 1 und 2.
Ja.
An alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi samt den Bischöfen und Diakonen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Dankeschön. Ja. Wo seht ihr Gemeinsamkeiten und Unterschiede jetzt zum Kolosser?
Dass die beiden selben Autoren genannt sind.
Okay,
ja.
Das fällt wieder auf, oder? Es ist wieder Paulus und Timotheus?
Ja.
Okay. Und das ist der gleiche Satz im Prinzip.
Wieder
Gnade sei mit euch.
Der Standardgruß, den finden wir immer wieder, ja. Und diesmal adressiert er seinen Brief jedoch nicht an die heiligen und treuen Brüder, so wie wir es beim Kolosser haben, sondern an die
Bischöfe und Diakone.
Interessant, ja, Bischöfe oder Aufseher, das wären im Griechischen Episkopos, und die Diakone, die Diakonen.
Und die Heiligen trotzdem.
Und die sind natürlich trotzdem, natürlich, klar. An die Heiligen. Für ihn sind die Christen immer die Heiligen.
Ja.
Das ist immer so seine Perspektive. Durchaus interessant. Und hier merkt man dann auch, wenn man das so liest, so zwischen den Zeilen, Paulus hat einen ganz persönlichen Bezug zu den Philippern. Ja. Und als er den Brief schreibt, hat er vielleicht sogar auch den Gefängnisaufseher oder die Lydia oder vielleicht auch die Magd vor Augen, ja, die er persönlich kennengelernt hat. Beim Kolosserbrief hat man so den Eindruck, er war nie dort persönlich. Er hat den Onesimus kennengelernt, er hat den Tychikus kennengelernt, von Philemon vielleicht gehört. Wir wissen nicht, ob er ihn persönlich kennt. Und trotzdem bringt er ihnen eine wertvolle Botschaft. Damit werden wir uns ja in dem ganzen Quartal beschäftigen. Ja. Hier im Philipperbrief findet man noch ein paar Hinweise, wo er sich wahrscheinlich jetzt gerade in Gefangenschaft befindet. Schaut mal dort. In Vers 1, da nennt er uns das ja schon, dass er ein Gefangener ist in Christus. Oder? Haben wir das dort? Entschuldigung. In Kapitel 1, Vers 13 von dem Philipperbrief, da wird uns das gesagt. Ja. Er schreibt hier so, dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne, manche würden hier auch Prätorium in der Übersetzung haben, ja, und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Ja, dieses Prätorium, diese Kaserne, da vermuten manche, dass könnte er Rom gewesen sein. Und in Kapitel 4, Vers 22, in Philipper 4, Vers 22, da spricht er dann sogar, und das ist jetzt am Ende des Briefes fast, ne, da grüßt er sogar alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers.
Mhm.
Ja. Und da vermuten dann auch manche, es wird wahrscheinlich er Rom gewesen sein, wo er sich jetzt hier befindet. Wie schon erwähnt, die anderen Briefe, die fast zur selben Zeit entstehen, also das ist der Epheserbrief noch und der Philemonbrief, also auch zu dieser Zeit, so zwischen 60 bis 62 nach Christus, also auch aus der Gefangenschaft in Rom. Jetzt sind wir gerade im Philipperbrief und in dieser Woche in der Lektion war ein Merktext. Das ist dort in Philipper Kapitel 4, Vers 4. Heinz, willst du uns den mal lesen?
Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch.
Okay, jetzt haben wir den historischen Kontext. Wir wissen, Paulus ist im Gefängnis. Wir haben Apostelgeschichte 16 gelesen und so einen kleinen Einblick bekommen, wie damals vielleicht das Gefängnis war. Ja. Mag sein, dass wenn wir jetzt an die Gefangenschaft in Rom denken, und da haben wir ja auch einen Hinweis in der Apostelgeschichte, da war dann oft vielleicht dann eine Wache gekettet oder hatte manchmal auch freien Zugriff. Vielleicht war das auch nicht mehr ganz so mit Füßen in den Stock, wie es in Philipper beschrieben wird. Ja. Nicht ganz so krass mehr, nicht ganz so hart mehr. Aber aus der Gefangenschaft heraus schreibt er ihnen hier in Philippi, sie sollen sich freuen. Das erinnert uns fast schon an das, was da in Kapitel 16 Apostelgeschichte war, oder? Er sitzt in Gefangenschaft und sie singen ein Lied.
Er sagt ja nicht, er freut sich über die Leiden oder verwechsel ich das gerade mit dem Kolosserbrief, entschuldigt.
Im Kolosser
1, Vers 24,
ja.
Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide.
Ja.
Und er statt an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib, das ist die Gemeinde.
Aha, dankeschön. Das heißt tatsächlich, die Freude im Herrn, obwohl er leidet?
In Philippa jetzt wirklich Philipperbrief?
Ja.
1, Vers 21, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn.
Okay.
Im Timotheusbrief sagt er, da ist er sehr, sehr nah seinem Märtyrertod, im zweiten Timotheusbrief. Und da sagt er auch, ich werde bald geopfert. Und für ihn ist das was wie eine Erlösung irgendwie. Er freut sich, Jesus zu sehen.
Ja, ja.
Er sagt im zweiten Korintherbrief, am liebsten würde ich schon bei ihm sein.
Yeah.
Mhm. Ja. Mhm. Weg aus diesem Sein bei ihm.
Mhm. Mhm. Ich meine, wir könnten tatsächlich noch einige Texte lesen, auch im zweiten Korintherbrief, ja, wo er deutlich macht, was er alles da auflistet, ja, gerade so in Kapitel 4 und in Kapitel 6 und so, ja. All die Herausforderungen, all die Spannungen, all das Leid. Merkt ihr da auch diese Spannung, die da ist? Ich meine, was kann man daraus mitnehmen für unser Glaubensleben? Ist es tatsächlich möglich, wenn wir tatsächlich unter gewissen Umständen sind? Herausforderungen, Schwierigkeiten, Krankheit? Schmerz.
Ich muss sagen, ich habe den Eindruck, dass Paulus hat es insofern leichter, dass er den Sinn seiner Leiden kennt.
Hm.
Also als wir manchmal heutzutage. Ich habe den Eindruck, manchmal denke ich mir, wenn ich wüsste, ich würde das wenigstens, also Jesus sagt, oder wir sollen uns freuen, wenn wir um Christi willen leiden. Aber wenn ich merke, es ist nicht mal um Christi willen, sondern es ist Krankheit, Tod, Schicksalsschläge, die alle Menschen treffen, gläubig und ungläubig, dann ist es vielleicht manchmal schwerer, also mir geht es so, das ist schwerer, damit zurechtzukommen, als wenn ich wüsste, ich leide Verfolgung aus, weil ich Christus bezeugt habe. Versteht ihr, was ich meine? Und Paulus sieht seinen Sinn, er wusste es, hätte ihn eher überrascht, wenn es nicht so wäre. Ja? Und wenn wir Leid erfahren, das nicht direkt verknüpft ist mit unserem Glauben, dass es nicht daraus resultiert, dann versteht man den Sinn vielleicht nicht dahinter und dann ist es vielleicht noch schwerer, damit klarzukommen.
Okay.
Ich glaube, für mich das Praktische ist einfach diese Perspektivenwechsel, dass man im Leid, manchmal sieht man nur schwarz. Und wenn ich einfach sage, es ist nicht hier Endstation oder es ist nicht nur das, was ich gerade erlebe, sondern ich habe diesen Blick darüber hinaus, der mich raushebt aus dem Ganzen. Und ich glaube, das ist dieser Schatz, den wir als Gläubige haben, dass wir sagen, wir bleiben hier nicht stehen. Und dieser Perspektivenwechsel, der macht es manchmal in der schwersten Zeit trotzdem leicht ums Herz, weil wir diese Verbindung sehen und das, was noch kommt. Und diese Hoffnung, ich glaube, das ist so wie so ein Spot im Dunkeln.
Okay. Also eine Perspektive auf das, was noch kommt.
Mhm.
Mhm. Vielleicht sogar auch verbunden eher mit dieser Frage, worüber soll ich mich freuen? Weil das ist ja jetzt nicht sein Anliegen, freu dich darüber, dass du krank bist oder dass du leidest oder dass du Schmerzen hast oder dass du verfolgt wirst. Und wie kann man sich freuen über das Leid? Das geht ja gar nicht. Das ist auch nicht das, was er meint.
Vielleicht auch, dass man nicht in dieser Warum-Frage stecken bleibt.
Ja. Weil er hat uns jetzt nicht versprochen, dass er uns eine Antwort gibt, aber er hat uns versprochen, dass er bei uns ist. Das ist seine Verheißung. Er ist bei uns bis ans Ende dieser Welt. Ja. Und so gibt das Ihnen auch mit. Ja, dieser Brief, dieser Philipperbrief, der ist ja gefüllt und wir werden ja quasi einsteigen jetzt in den nächsten Wochen und noch weitere Details uns anschauen im Philipperbrief, im Kolosserbrief über diese Ermutigung, die er mitgibt, trotz der Verfolgung, die er erlitten hat. Ja. Tertullian sagte ja mal, dass der Same das Blut der Christen ist.
Ihr Same ist,
ja, ihr Same ist. Und das hat dann ja versucht, quasi die Christenheit dadurch auszurotten, aber sie sind größer geworden. Sie sind gewachsen. Und hier wird uns auch berichtet, dass manche tatsächlich dann auf dem Scheiterhaufen singen konnten. Ja. Und keine Schmerzen mehr erlitten haben. Und wir sehen ja auch, wenn Paulus jetzt nicht in die Gefangenschaft gekommen wäre, wir würden was vermissen, oder? Den Epheserbrief, den Philipperbrief, den Kolosserbrief, den Philemonbrief.
Endlich Zeit zum Schreiben, ja.
Aber dann hätte er andere geschrieben.
Dann hätte er andere geschrieben, okay. Aber manchmal ergibt sich das so, ja. Wäre sonst auf Missionsreise unterwegs und hätte nicht die Zeit zum Schreiben vielleicht. Ja. Das ist ja manchmal auch so, ja. Wenn wir dann plötzlich krank werden und vielleicht im Bett sind, dann geht mal was anderes voran, was sonst liegen bleibt. Ja.
Ja, Paulus ist halt auch ein sehr starker Charakter. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass man weiß, es muss nicht immer nur positiv sein.
Ja.
Und es ist auch okay, wenn ich einmal meinen Schmerz äußern darf oder wenn das Leid einmal da ist. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass das ist der zweite Part, ja.
Aber das tut er eigentlich nicht.
Ja, ich weiß, deswegen sage ich es ja.
Nee, das ist ja übermenschlich eigentlich.
Nein, beklagen tut er sich nicht. Wir finden das dann eher so im zweiten Timotheusbrief, da scheint so eine Wende zu sein, weil er dann schon weiß, er wird jetzt bald hingerichtet.
Aber auch das stört ihn nicht.
Und nein,
die Krone der Gerechtigkeit ist ihm beigelegt.
Genau, ja.
Noch ein paar gute Ratschläge, die alle Schrift von Gott eigentlich. Ja.
Also persönlich an Timotheus, da ist er so. Aber hier der Gemeinde gegenüber, sagt er, freut euch, ja. Macht euch keine Sorgen, hier im Vers 6, ja. Sogar in Vers 19 dann, Kapitel 4, Vers 19, mein Gott wird allen euren Mangel ausfüllen. Mit seinem Reichtum. Das ist eine wunderschöne Verheißung.
Ja. Habt ihr gelesen, Philipper 2, Vers 17 und 18? Mhm. Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Darüber sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen.
Ja, ja.
Das ist irgendwie unbegreiflich für mich.
Ja, ja. Das ist ein schönes Wort. Das griechische Wort für freuen ist chara. Das klingt so richtig wie hurra.
Ja, stimmt.
Und das ist eines, also der Philipperbrief ist ein Brief, wo dieses Wort am häufigsten vorkommt. Ja. Immer wieder spricht er von dieser Freude und dieser Freude im Herrn. Und das alle Zeit. Und er wiederholt sich da auch gerne. Ja, das ist etwas, was wir mitnehmen dürfen für uns, für unser Glaubensleben. Wir können oft nicht die Umstände ändern, aber wir können unsere Perspektive dahin ändern lassen. Das ist das, was der Herr für uns tun möchte. Und wenn wir dann auch wissen, worüber, ich meine, gerade wenn man da anfängt nachzudenken, das machen ja auch manche, ja, die dann sich bewusst auch die Zeit nehmen zu sagen, okay, ich hätte jetzt 1000 Gründe vielleicht zu klagen, aber ich möchte bewusst jetzt mir eine Sache vornehmen, für die ich dankbar sein kann, über die ich mich freuen kann, ja. Und das hilft dann schon, so ein Stück weit auch den Blick zu erheben auf das, was der Herr für uns getan hat. Ja. Ich danke für das Gespräch. Beten wir noch gemeinsam. Danke, Heinz.
Unser treuer Gott, Herr, wir danken dir für den Apostel Paulus. Wir danken dir für das, was er uns vermittelt hat, was uns schier unbegreiflich ist an manchen Stellen. Aber wir lernen von ihm, wir lernen durch dieses Wort, und wollen dadurch dir, Herr, auch näher kommen. Du hast ihn all diese Dinge erleben lassen. Wir leben heute in einer Zeit, die uns solche Prüfungen hier, wo wir gerade sind, nicht auferlegt, wie Paulus sie durchleiden musste. Aber es gibt andere Gegenden der Welt, wo Christen auch verfolgt werden, wo sie es schwer haben und getötet werden. Das hat eigentlich nicht aufgehört. So bitten wir dich, Herr, um Mut und Kraft und um diese Freude, von der wir jetzt geredet haben, an deinem Wort, an deiner Erlösungstat. Und Herr, mach uns stark, dass wir auch so dastehen können. Denn am Ende ist Paulus ein Mensch wie wir. Aber er ist mit dir gemeinsam gewesen. Und das hat für ihn den Unterschied gemacht. Und das kann es für uns genauso sein. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!